SWR 2 Tandem.
Jesus, Buddha, Krishna, Allah. An wen glauben religiöse Menschen in Stuttgart? Knapp 300.000 Menschen in Stuttgart sind Mitglieder der evangelischen oder katholischen Kirche. Das ist etwa die Hälfte der Einwohner. Und die andere Hälfte? Für unsere Themenwoche Was glaubt ihr? In SWR 2 Tandem hat sich Autorin Christine Werner auf den Weg durch Stuttgarts religiöse Vielfalt gemacht. Zwischen Kreuz, Gebetsteppich und Buddha heißt ihre Sendung.
Freitagmittag, ein Industriegebiet in Stuttgart-Wangen. Lastwagen rauschen an mir vorbei. Es ist grau und kalt. Vor ein paar Wochen hat mich die Redakteurin angerufen. Sie planten eine ganze Woche zum Thema Glaube. Und in einer Sendung soll es um die Vielfalt der Religionen in Stuttgart gehen. Ob ich Zeit hätte und ob ich mir das vorstellen könnte. Ehrlich gesagt habe ich geantwortet, ich weiß gar nicht, wie das geht, an Gott glauben. Ist ja vielleicht keine schlechte Ausgangslage, meinte sie und hat mich losgeschickt. Und so stapfe ich jetzt auf meinem Streifzug zu den verschiedenen Religionen durch diese trostlose Stuttgarter Gegend. Vorbei an Handelshof, McDonald's, Kfz-Werkstätten und Bürohäusern. Auf der Suche nach etwas, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Gegenüber einer Firma für Fußwegreinigung meine erste Station. Die Moschee der Islamischen Gemeinschaft Stuttgart e.V. Ein schmuckloses Gebäude mit einem einfachen Minarett. Hier bin ich mit Dr. Ferit Kugic verabredet, dem Vorsitzenden dieser bosnisch-muslimischen Gemeinde.
Ich weiß nicht, wann er tatsächlich auftaucht. In einer halben Stunde fängt das Gebet an.
Ja.
Oder 35 Minuten.
Ja.
Sie können sich jetzt schon mal umsehen.
Umgucken. Am Telefon hatte er schon gesagt, dass er erst kurz vor dem Freitagsgebet eintreffen wird. Ich solle mich einfach bei der Sekretärin melden. Tonaufnahmen beim Gebet? Kein Problem, meinte er. Nur entsprechend kleiden solle ich mich. Auch ein Kopftuch wäre gut. Also habe ich einen weiten Mantel angezogen und ein Tuch um meinen Kopf gewickelt. Nicht perfekt, aber Elvedina, die Sekretärin, ist zufrieden. Sie zeigt mir schon mal die Räumlichkeiten. Am Eingang zur Moschee ziehen wir die Schuhe aus.
Hier ist der Eingang für Frauen.
Das soll ich zumachen oder ist egal?
Ist egal.
Eine Frau betet gerade. Elvedina möchte sie nicht stören. Im Waschraum des Frauenbereichs hängen mehrere Becken an der Wand. Alle Gläubigen müssen sich vor dem Gebet waschen.
Also man muss dann die Hände waschen, das Gesicht waschen, die Nase, den Mund, die Hände bis zu den Ellenbogen, den Hals, die Ohren, nasse Hände über den Kopf streichen und die Füße.
Müssen Sie dann fünfmal am Tag machen? Sie haben fünf Gebete, oder?
Wir haben fünf Gebete, ja. Man muss es fünfmal machen, wenn zwischen den Gebeten größere Zeiträume sind und man halt den Toilettengang erledigen muss und ein geübter Muslim ist da ziemlich schnell. Macht einem überhaupt nichts aus. Ja, ja.
Fünfmal am Tag beten, fünfmal am Tag eine Waschung. Für Männer ist das Freitagsgebet Pflicht. Sie sollen auch möglichst in der Moschee beten. Für mich klingt das kompliziert. Freitag mittags beten, da arbeiten doch viele noch. Im Frauenbereich wird geredet und gelacht. Zwei essen noch etwas. Ein paar kleine Mädchen liegen mit ihren Malbüchern auf dem Teppich. Eine Stimmung wie im Frauenumkleideraum vor dem Sport. Dann ertönt der Ruf des Muezzins und die Gespräche verstummen schlagartig. Elvedina öffnet die Tür. In Socken schleiche ich hinter ihr in den eigentlichen Gebetsraum. Die älteren Frauen gehen zu Stühlen an der Wand. Ich setze mich neben Elvedina und ihre Cousine auf den dicken, weichen Teppichboden. Wir strecken die Beine aus, lehnen unsere Rücken an die Wand. Elvedina lacht leise mit ihrer Cousine. Sie haben sich lange nicht gesehen, sagt sie entschuldigend. Es herrscht eine vertraute Atmosphäre unter den Frauen. Mir nicken sie freundlich zu. Wir beten jetzt. flüstert Elvedina. Ich kenne keine der Frauen, aber ich fühle mich aufgenommen in ihrer Gemeinschaft. Ich sitze auf dem Boden der Moschee und es fühlt sich gar nicht so fremd an, wie ich vermutet hatte. Anschließend predigt der Imam und nach etwa 1,5 Stunden sprechen alle noch ein letztes gemeinsames Gebet.
Der Glaube an Gott, es ist nicht nur Glaube an Gott, sondern Vertrauen an Gott, dass Gott alle Wege zeigt, alle Wege erleuchtet und für jedes Problem eine Lösung hat. Und der Gott ist selbst das Leben. Und ein heiliger Name des Gottes ist auch das Leben, Al-Hayat.
Gott ist das Leben, sagt Ferit Kugic. Im Moment sterben aber doch viele Menschen im Namen Gottes. Wie passt das zusammen, frage ich. Man denke nur an den brutalen Krieg des sogenannten Islamischen Staats. Ferit Kugic sinkt bei dem Thema etwas tiefer in seinen Sessel. Es ist momentan nicht gerade leicht, Vorsitzender einer muslimischen Gemeinde zu sein.
Diese Kriege sind nicht von Gott verursacht, sondern von den Menschen. Und die Menschen haben die Wege eingeschlagen, die nicht gottgefällig sind. Und natürlich dann spielt noch eine sehr große Rolle, das ist Egoismus. Und bei den Muslimen ist das sehr ausgeprägt in dieser Zeit. Gott hat eine Lösung, er wird uns eben die Lösung anbieten. Aber alles diese, die Kriege, auch Armut und so weiter, ist eine Prüfung für die Menschen. Und wenn die Menschen zur Erkenntnis kommen, dann wird der Gott einfach die Lösung anbieten und sofort in die Tat umsetzen. So hoffe ich.
بین ادیان و شعوب و اقوام افق حقیقت را پوشیده و پنهان نموده.
Am selben Tag noch um 19 Uhr in einem Dachgeschosswohnzimmer in Stuttgart-Degerloch. Hier treffen sich Mitglieder der Bahai-Gemeinde zu einer Andacht. Die Termine und Treffpunkte erfahren Interessierte nur per Mailverteiler. Ich hatte den geistigen Rat der Bahai angeschrieben, eine Art Vorstand, der für die Verwaltung zuständig ist. Dominik Weiß hat geantwortet und jetzt sitze ich auf seinem gelb-orangefarbenen Sofa. Vor mir ein Tisch aus hellem Holz, Kerzen brennen, in einer Kanne zieht Tee. Dazwischen liegen Postkarten mit Gebeten. Jeder kann sich eins aussuchen. Neben mir sitzt Rasul, 25 Jahre alt, seit 10 Monaten in Deutschland, geflohen aus dem Iran. Er hat sein Gebet auf Persisch vom Smartphone abgelesen.
Du bist Bahai?
Ja.
Seit wann schon?
Seit ungefähr 3 Jahren.
Und warum?
Also, für mich ein bisschen schwierig in Deutsch zu erzählen. Meine Religion ist nicht so kompliziert. Und Religion sagt, eine Welt ist ein Land und das ist super.
Es ist eine junge Religion, gut 150 Jahre alt. Die Mitglieder glauben an Baha'u'llah und seine Offenbarung. Deren Ziel ist es, die Einheit der Menschheit zu errichten. Dominik Weiß, 29 Jahre alt, ist seit 8 Jahren dabei. Seitdem zieht er jeden Abend Bilanz und fragt sich, ob er tagsüber zu diesem Ziel etwas beigetragen hat.
Wir beten auch sehr gerne. Das heißt, man betet morgens und abends und wenn man mit einem Gebet aus dem Haus geht, dann ist die Stimmung schon viel besser. Das heißt, man hat schon eine Prägung, eine Orientierung. Aber ich weiß es für mich selber, dass wenn ich jetzt morgens in einem Gebet etwas über Wahrhaftigkeit gelesen habe, dann versuche ich das den ganzen Tag mitzunehmen und es auszuprägen. Und man denkt halt den ganzen Tag mit da dran und bemüht sich halt doch ein bisschen mehr.
Um den Couchtisch herum sitzen noch Ivan, 38 Jahre. Er gehört seit 7 Jahren zur Gemeinde. Larissa, 22, die sich mit 15 entschieden hat, Bahai zu werden, wie ihre Eltern und Großeltern auch schon. Und Sigrid, 26, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen ist. Mit Anfang 20 hat sie nach Werten gesucht, an die sie wirklich glauben kann. Und diese bei den Bahai gefunden.
Zum Beispiel, dass dieses Leben dazu da ist, dass wir unseren Charakter bilden, dass wir unsere Seele nähren und dass es weitergeht. Also dass wir nicht ein Körper mit einer Seele sind, sondern eigentlich eine Seele, die sich hier in diesem Leben einen Körper leistet, um sich weiterentwickeln zu können. Und dass deswegen auch Herausforderungen und Prüfungen dafür da sind, um uns zu stärken und uns weiterzubringen. Und darin auch, wenn wir es in dem Moment nicht erkennen können, aber längerfristig auch ja ein sehr großer Gewinn auch für uns sein kann.
Schicksalsschläge als Gewinn? Ich weiß, ich bin zu Gast und jetzt stochere ich im Innersten herum, will für alles eine Art Beweis, was zum Glauben ja nicht wirklich passt. Aber wie hilft ihr der Glaube, wenn sie im Alltag vor Herausforderungen steht?
Einerseits hat man natürlich die Gemeinde und ist da eingebunden, hat eben auch sowas wie hier heute Abend, was ich einfach wieder immer unglaublich auch kraftgebend finde. Gerade, also ich hatte jetzt heute auch einen unglaublich stressigen Tag, aber man geht dann trotzdem sehr gerne zu sowas hin, weil man hinterher merkt, so man hat wieder diese Kraft, die man ja oft auch sucht im Alltag.
Sind das jetzt alle Seiten?
Das sind alle, ja. Wir schauen jetzt nach welchem Thema es uns interessiert. Ich hätte gerne mit Abdul Baha angefangen.
Bei den Baha'i gibt es keinen Imam, keinen Pfarrer, Priester oder Rabbiner. Niemand soll zwischen dem Gläubigen und Gott stehen. Über die Auslegung der Schriften sollen die Mitglieder beraten. Nach den Gebeten werden deshalb Texte aus den Schriften gelesen und diskutiert. Dominik Weiß hat heute etwas zum Thema Religion und Politik vorbereitet. Er teilt Papiere aus. Die Religion soll sich nicht mit Politik befassen, steht darüber. Plötzlich geht es aber um Donald Trump, um autoritäre Regime, und Larissa ringt damit, dass der Offenbarer ja nicht gewollt haben kann, dass man jedes Regime bedingungslos unterstützt.
Ja gut, aber wenn du es so argumentierst, dann dürfte ich ja in keinem Land leben, weil alle Regierungen und alle Politiker handeln ja nicht unbedingt den Religionen gemäß und auch nicht den Grundsätzen der Religion gemäß. Also ich meine, es geht ja gerade darum, Politik und Religion voneinander zu trennen. Mhm. Und wie kann man dann einem Herrscher folgen und dessen Geboten folgen, dessen Ziel es gar nicht ist, die Einheit der Menschheit zu fördern, sondern die eigenen politischen Belange durchzusetzen und materielle Dinge durchzusetzen.
Sehr guter Punkt.
Also für mich ist das irgendwie etwas paradox.
Es wird leidenschaftlich diskutiert. Irgendwann fragt mich Larissa, ob ich an Gott glaube. Nein, sage ich. Und es herrscht plötzlich Stille. Dann sagt Larissa:
Ja, das finde ich halt irgendwie auch so trist irgendwie, wenn man sich dann vorstellt, dass man einfach stirbt und dann zu Staub und Asche zerfällt und das war's dann. Also, dass es dann überhaupt nicht mehr weitergeht irgendwie. Das ist so, wozu leben wir dann hier? Wo ist der Sinn und Zweck des Lebens?
Hat mein Leben ohne Glauben keinen Sinn? Kann ich nicht auch so einen Beitrag leisten? Nach 2,5 Stunden verabschiede ich mich. Mein Kopf brummt. Samstag. Heute ist Schabbat, der jüdische Feiertag. Die Synagoge liegt im hinteren Teil der Hospitalstraße, etwas nach hinten versetzt in der Stuttgarter Innenstadt. Im oberen Fenster des schlichten Gebäudes ist der Davidstern eingelassen, darunter hebräische Schriftzeichen an der Wand. Rechts, neben der Eingangstür, ist ein einfaches Schild angebracht. Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Jüdisches Leben in Stuttgart. Wo sieht man das heute?
Präsent ist das an vielen Orten. In der Zentrale der Gemeinde, in der Hospitalstraße oder auf der anderen Seite Viernhaberstraße, das ist ein Komplex. Da haben wir eine breite jüdische Infrastruktur. In diesem Hause ist große Synagoge, kleine Synagoge, Kindergarten groß und klein, Religionsschule, Ganztagsschule, sogar ein jüdisches Restaurant mit strenge koschere Küche. Und außerdem, wir haben so ein Laden auch, so ein koscher Laden.
Joel Berger ist der ehemalige baden-württembergische Landesrabbiner. Seit 2002 ist er im Ruhestand, er war aber sofort bereit, mit mir zu sprechen. Andere taten sich schwer. Viele der jüdischen Gemeindemitglieder kommen aus Russland, hieß es im Gemeindebüro. Sie sprechen nicht gut Deutsch und können oder wollen über ihre Religion nicht reden. Joel Berger wollte. Jetzt frage ich ihn nach seinem Glauben und wie er ihn lebt und erfahre, dass ich damit eine sehr christliche Frage stelle.
Sie fragten aber jüdischen Glaubens. Das ist so eine christliche Form. Jude ist man geboren, hat man gesagt, Judeus nascitur. Ein Jude ist man geboren und bleibt man bis zum Tode. Der Glaube ist ein Teil unseres Daseins, aber es ist völlig individuell. Sie werden im Leben kaum zwei Menschen finden, Juden, die auf die gleiche Art und Weise das Gleiche glauben, sogar über denselben Gott, weil die Taten, die Handlungen des Alltags wie auch des Festtages kennzeichnen und weisen den Juden aus.
Joel Berger trägt keine Kippa, die typische Kopfbedeckung der Juden. Er sitzt mir mit seinen fast 80 Jahren mit einem Baseballcappy gegenüber. Das sei unauffälliger, sagt er. Die Kippa gelte vielen schon als Provokation.
Alles in allem muss man schon sagen, vom ersten Tag an, als ich Deutschland betrat, und das ist schon bald 50 Jahre, habe ich ein Leben geführt, als freier, anerkannter Bürger eines demokratischen Staates in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das hat mich keinem Augenblick lang irgendwie verlassen.
Der Schabbat geht bis zum Einbruch der Dunkelheit. Am nächsten Morgen feiern dann die Christen. Um 8:45 Sonntagmorgens läuten die Glocken der Berger Kirche im Stuttgarter Stadtteil Berg zum evangelischen Gottesdienst. Eine alte Frau schiebt sich mit Hilfe eines Rollators langsam Richtung Kirchenpforte. Andere kommen vorsichtig über die Straße getippelt. Als die Orgel ertönt, verteilen sich gerade mal 16 Gläubige in den dunklen, knarzenden Kirchenbänken. Vorne links sitzt ein etwas jüngeres Paar. Ansonsten sind nur alte Menschen gekommen. Eine Frau bringt mir ein braunes Sitzkissen und ein Gesangbuch. 147, 149, 625, 628, 421. 5 Lieder werden heute gesungen. Nach Nummer 149, es ist gewisslich an der Zeit, Vers 1 bis 3, bewegt sich ein Vorhang in der Wand. Pfarrer Albrecht Hoch besteigt die Kanzel.
Die einen glauben an eine Art Seelenwanderung aus Fernost. Das Ende sei wieder ein anderer Anfang in anderer Art.
Er spricht über Kriege im Namen der Religionen, sagt, dass die anderen Religionen gar nicht so anders sind. Bis auf die Sache mit der Wiedergeburt. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, sagt er. Anfang 2013 wurden die Berger Gemeinde und die Heilandsgemeinde zusammengelegt zur Evangelischen Heilandskirchengemeinde Stuttgart-Berg. In Stuttgart wurde 1534 der erste evangelische Gottesdienst gefeiert. Um 1900 waren noch 80% der Stuttgarter Einwohner protestantisch. Heute gehört nur noch ein Viertel der Einwohner der evangelischen Kirche an. Ein weiteres Viertel der römisch-katholischen habe ich in einer Studie über religiöse Vielfalt gelesen. Wie hier in der Berger Kirche bleiben bei traditionellen Gottesdiensten die Bänke oft leer. Glauben die Menschen weniger?
Ich denke, das kann man nicht am Gottesdienstbesuch, vor allem nicht bei traditionellen Gottesdiensten, ablesen. Die geben sich vor allem Menschen, die all diese Prägung haben. Also die traditionelle Liturgie mit den Chorälen passt für evangelisch-bürgerliche Leute. Und Jüngere, die haben auch ihre Gemeinden. Also es gibt in Stuttgart relativ große Freikirchen, muss man als Landeskirchler sagen, liegt zum Teil an der Musik, auch natürlich, dass Familien ein Programm wollen, wo von den kleineren Kindern bis zu den älteren was angeboten wird.
Du, Sonntagabend, am anderen Ende der Stadt. Ich ruckele mich im Schneidersitz auf einem runden, dunkelroten Kissen zurecht. Im Kadampa-Meditationszentrum, einem unscheinbaren Ladenlokal neben Raffaela Brautmoden, beginnt das Grundlagenprogramm. Gen Kelsang Repa, 44 Jahre, raspelkurze Haare, seit 1996 buddhistische Nonne, will mir den Buddhismus näher bringen. Sie selbst kommt aus einem christlichen Elternhaus und hat mit Anfang 20 Antworten gesucht auf die Frage, warum leiden Menschen und wie kann man das beenden? Welche Antwort hat ihr der Buddhismus gegeben, will ich wissen.
Also vielleicht eine kleine Anekdote von meinem Lehrer im Geshe Kelsang. Ein Bekannter hatte einen Termin mit ihm, um einfach Probleme und so weiter zu besprechen. Und hat dann gesagt, ja, und überhaupt die Probleme, meine Frau, mein Job, mein alles, Kinder etc. Er hat einfach nur zugehört, ohne was zu sagen. Dann guckt er ihn nur an und sagt, ja, willst du denn so denken? Willst du denn so fühlen? Und er so, war erstmal ganz erstaunt. Ja, nee. Ja, dann hör auf damit. Und das ist mir so klar geworden, ich muss aufhören damit. Ich bin der Einzige, der das richten kann, in mir.
Es gibt viele Buddhas und der Kern des Mahayana-Buddhismus ist, dass jeder ein Buddha werden kann und damit Leiden auf der Welt verringert. Aber der Weg dorthin dauert. Heute Abend gibt es 2 Stunden Unterweisungen, Gebete und Meditationen.
Die Hauptübung der Geistesschulung sind die 2 Bodhicittas. Konventioneller Bodhicitta und endgültiger Bodhicitta.
Es ist eine kooperative Religion, sagt Repa. Man muss mitmachen. Sie teilt dann ein Taschenbuch aus, 8 Schritte zum Glück, der buddhistische Weg der liebevollen Güte. An diesem Abend geht es um Leerheit. Die beschreibt, dass alles nur von meinem Geist abhängt.
Mit diesem Mitgefühl, mit diesem Wunsch, andere von Leiden zu befreien, meditieren wir über Leerheit.
Nach der Lektion wird auch hier über das Thema des Abends diskutiert. Frank, 31 Jahre, setzt sich zu mir. Er ist seit 8 Jahren dabei. Mit Anfang 20 sei er oft krank gewesen, erzählt er. Die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Da hat er seine Lebensweise überdacht und kam zum Buddhismus. Seitdem sind sein Körper und Geist aufgeräumter. Und das mit der Leerheit? Dass auch Gefühle eine Projektion des Geistes sind, was bringt das konkret?
Die bloße Erinnerung, Erkenntnis, das ist eine Projektion meines Geistes. Das verhindert schon diese unangenehmen Gefühle. Und dann kann man weitere Gegenmittel ergreifen. Zum Beispiel, man könnte, wenn jemand einem schwierig erscheint, könnte man natürlich auch Geduld mit der Person üben. Also ich werde jetzt nicht mit Wut reagieren, sondern ich übe jetzt Geduld und Mitgefühl mit der Person und entschärfe so die Situation.
Auf dem roten, runden Kissen im Meditationszentrum endet meine Reise zu den verschiedenen Religionen. Es war nur eine kleine Auswahl. Ich hätte noch katholische Gottesdienste besuchen können, orthodoxe Gemeinden, anglikanische, Freikirchen, Mormonen, Aleviten, quer durch die ganze Stadt. Man sieht ihre Gotteshäuser nicht immer, aber in den Gemeinschaften, die ich besucht habe, finden Menschen etwas, einen Halt. Einen Sinn, ein Ziel, Leitlinien für ihr Leben. Manche sind in einem bestimmten Glauben erzogen worden und haben nie daran gezweifelt. Andere waren auf der Suche und haben Antworten im Glauben gefunden. Und ich? An Gott im Himmel glaube ich immer noch nicht. Aber ich versuche trotzdem, meinen Beitrag auf Erden zu leisten. Und fühle mich damit viel nahe, mit denen ich gesprochen habe.
Zwischen Kreuz, Gebetsteppich und Buddha. Glaube im Stuttgarter Alltag. Von Christine Werner.